auch so ein Klassiker auf Radio 3 in einer neuen Fassung. Cheek to Cheek, Irving Berlin hier in der Fassung vom Charlie Bird Trio. Und das ist eine Aufnahme vom Album Isn't It Romantic? Ach, auch so ein schöner Albumtitel. Im Jahr 1984 ist das erschienen. 18.40 Uhr wird's, Sie hören Radio 3. Und wir können jetzt hier auf Radio 3 Otto Küsel kennenlernen. Geboren 1909 in Berlin. Einer der ersten Häftlinge im Konzentrationslager Auschwitz. Ein Mann, der dort als sogenannter Funktionshäftling eingesessen hat, also so eine Art Aufseher war unter den Gefangenen. Die geringen Spielräume dieser Position hat Otto Küsel offensichtlich dafür genutzt, um polnischen KZ-Häftlingen das Leben zu retten. Und das ist ein Teil der faszinierenden Lebensgeschichte des Berliners Otto Küsel, der in Polen offenbar eine Art Held ist, in Deutschland hingegen kaum bekannt ist. Die Lebensgeschichte von Otto Küsel, die hat der Journalist und Autor Sebastian Christ in seinem neuen Buch erzählt. Auschwitz-Häftling Nummer 2, so heißt dieses Buch. Herzlich willkommen im Studio, Sebastian Christ. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend.
Wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden, da er ja in Deutschland so wenig bekannt ist?
Na, das war tatsächlich ein reiner Zufall. Ich bin 2003 auf einem Nachwuchsjournalistenseminar nach Oświęcim in die Jugendbegegnungsstätte gefahren, die in der Nähe des Konzentrationslagers liegt. Und dort hat mich ein ehemaliger KZ-Häftling auf die Geschichte aufmerksam gemacht. Kazimierz Smolen, der, glaube ich, 35 Jahre lang auch Direktor der Begegnungsstätte war.
Okay.
Und der hatte ihn tatsächlich aus seiner eigenen Häftlingszeit noch persönlich gekannt.
Okay.
Und es gab seitdem auch relativ viele Versuche von polnischer Seite, diese Biografie bekannter zu machen. In Deutschland ist das halt bisher nicht angekommen.
Und jetzt machen Sie den Schritt sozusagen. Wer war er denn? Also Eckdart, 1909 geboren. Wer war er? Wie hat er gelebt? Wovon hat er gelebt?
Otto ist in Neukölln geboren, in einer Arbeiterfamilie. Sein Vater war Lagerarbeiter und er war von Anfang an so ein bisschen so ein rebellisches Kind. Also sein Vater hatte ihm tatsächlich einen Ausbildungsplatz verschafft als Elektriker. Otto hat die Lehre geschmissen und ist dann in den 1920er Jahren als Straßenhändler in Berlin aktiv gewesen. Hat manchmal Schnürsenkel verkauft, manchmal Obst. Und im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 muss er wohl in finanzielle, wirtschaftliche Probleme gekommen sein und ist dann Richtung Kriminalität abgerutscht.
Mhm.
Er war wohl, die Akten sind leider verbrannt, aber es gibt sehr viele Aussagen, die das bestätigen, wegen Diebstahls verurteilt. Das letzte Mal 1933. Und er hat dann versucht, nochmal in den 30er Jahren als Händler hier in Berlin Fuß zu fassen, wurde dann aber von den Nazis ein letztes Mal verhaftet und in ein KZ gesteckt
aber
in Sachsenhausen.
Aber warum, selbst wenn er jetzt in Anführungszeichen in der Nazi-Kategorisierung ein Berufsverbrecher war, warum ins Konzentrationslager? Weil das, was Sie bis jetzt erzählt haben, ist ja eigentlich gar kein Grund dafür.
Er wurde als sogenannter Berufsverbrecher bezeichnet.
Ja.
Berufsverbrecher waren Menschen, die mehrmals wegen Eigentumsdelikten verurteilt wurden. In der Nazi-Zeit galten diese Menschen als nicht besserbar. So wurden sie damals bezeichnet. Also man hat gesagt, dass halt Leute, die mehrmals wegen Eigentumsdelikten verurteilt wurden, nicht wieder in die Gesellschaft integriert werden konnten. Und die Logik, die dahinter steckte dann aus Sicht der Nazis, war dann, diese Leute in ein KZ zu sperren. Und das macht sie auch zu einer Opfergruppe. Ja? Also viele von diesen sogenannten Berufsverbrechern sind tatsächlich straffällig geworden. Aber keiner von ihnen hatte verdient, in diese rechtlose Zone des Konzentrationslagers zu kommen, wo sie letztendlich auch vernichtet werden soll.
Mhm. Ja? Er war ja erst in Sachsenhausen und dann in Auschwitz. Und
genau.
In Auschwitz war er dann Kapo. Das wäre jetzt ein sehr langes Gespräch darüber, welche Verantwortung Kapos hatten oder nicht, weil sie haben ja im Prinzip systemstabilisierend gearbeitet, aber müssen wir nicht diskutieren. Er hat ja ganz offensichtlich Menschen gerettet. Wie hat er das gemacht?
Die ersten 30 Kapos in Auschwitz waren tatsächlich berüchtigt. Von ganz vielen Häftlingen wird er, Otto, als die einzige Ausnahme genannt. Als der einzige Kapo, der wirklich die ganze Zeit lang geholfen hat. Und Ottos Aufgabe als Kapo war es, als Arbeitsdienst zu fungieren. Der Arbeitsdienst war derjenige, der die Arbeitskommandos eingeteilt hat. Die Arbeitskommandos sollten dazu dienen, andere Häftlinge halt zugrunde zu richten und ihre Arbeitskraft auszubeuten. Und Otto hatte schon in Sachsenhausen Erfahrungen damit gemacht, dass die Nazis versuchten, Polen, speziell die polnischen Eliten, zugrunde zu richten, zu töten. Und relativ schnell, als er in Auschwitz war, hat er eines gemacht. Er hat sich Mithäftlinge gesucht, mit denen er Polnisch gelernt hat. Und er hat relativ schnell eine sehr enge Beziehung zu diesen Menschen aufgebaut und hat in der Folge dann tatsächlich die Arbeitskommandos genau so besetzt, dass das Gegenteil passiert ist, was die SS eigentlich wollte.
Also er hat noch kräftige Menschen eingesetzt und die Schwächeren zurückgehalten, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Schwächere Häftlinge hat er beispielsweise in Kommandos gesteckt, wo man Essen organisieren konnte. Also in die Küchen beispielsweise, Kantinen oder beim Kartoffelschälen oder zumindest ein überdachtes Kommando gegeben. Die etwas stärkeren Häftlinge hat er erstmal in Kommandos gesteckt. Er musste das ja tun. Er musste diese Listen voll bekommen, wo sie stärker belastet wurden, hat ihnen aber dann auch versprochen, wenn die Kräfte schwinden, dass er dann ein einfacheres Kommando bekommen könnte.
Kann man sagen, wie viele Menschen er auf diese Art und Weise gerettet hat?
Das kann man genau nicht beziffern, weil natürlich in der Anfangsphase relativ viele Menschen ihm sein Leben zu verdanken hatten, aber viele von diesen Menschen sind später noch auf anderem Wege ums Leben gekommen. Ne? Aber es gibt tatsächlich Häftlinge, die sagen, dass fast jeder, der in dieser Phase überlebt hat, irgendwann einmal mit Otto Küsel zu tun hatte.
Okay. Wie haben Sie das alles recherchiert, Otto Küsel? Ich meine, da muss man ja auch erstmal auf die Idee kommen und in die Archive. In welche Archive eigentlich? Wo haben Sie das recherchiert?
Ich habe angefangen tatsächlich im Museum Auschwitz, wo ich insgesamt 3-mal war. Dort gibt es hunderte Berichte, in denen Otto tatsächlich erwähnt wird. Hunderte Berichte, in denen er positiv erwähnt wird, bis hin zu ganz vielen Leuten, die wirklich sagen, er hat uns das Leben gerettet. Das steht da tatsächlich wortwörtlich auch so drin. Dann bin ich in die Bibliotheken, die es hier in Deutschland gibt. Ich war natürlich auch in Sachsenhausen in der Gedenkstätte. Ich war in ganz vielen anderen Museen. Das Spannende an der Recherche war tatsächlich, dass vieles auf Zufällen beruhte. Es gibt in Deutschland eigentlich fast nichts über ihn. Also es gibt keine Quellen, die wirklich aussagekräftig waren, und deswegen musste ich alle schnipselweise zusammensuchen. Das war ein riesiges Puzzle. Es hat mich tatsächlich mehr als 20 Jahre gekostet, diese ganze Geschichte zu recherchieren. Es fing an im Frühjahr 2003 und endete im Prinzip jetzt im Sommer, als ich das Manuskript halt vollendet hatte.
Ne? Da hat Otto Küsel Sie aber richtig gepackt.
Genau.
Und Sie haben seinen Lebensweg verfolgt und recherchiert.
Exakt.
Ja. Sie schreiben zum Abschluss Ihres Buches, sein Lebensweg erzählt uns sehr viel über unsere Geschichte und über unsere Gegenwart. Was denn?
Ich glaube, dass Otto jetzt aufgrund seiner Biografie nicht zum Helden geboren war. Ne? Stammt aus einer einfachen Familie, er hat jetzt kein Vorne und Zu im Namen, er gehörte nicht irgendeiner großen Widerstandsorganisation an. Er war einfach ein einfacher Mann, der im entscheidenden Moment das Richtige getan hat. Und ich glaube, dass es heute, wo wir in Zeiten leben, die jetzt auch nicht zu allzu viel Optimismus halt irgendwie inspirieren, eine sehr positive Nachricht ist, dass halt, wenn man auf die Menschlichkeit, die in einem drinsteckt, hört und Mitmenschlichkeit auch tagtäglich lebt, sehr, sehr viel Gutes erreichen kann. Ich finde, bei allen Episoden, die Otto erlebt hat, bei allen ganz schlimmen Dingen, die Otto erlebt hat, ist das am Ende auch eine sehr optimistische Nachricht. Ne? Man kann selbst, wenn man ein ganz einfacher Mensch ist, durch Engagement und Wertetreue wirklich was für andere Menschen erreichen.
Ja. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, was ihm dann noch Furchtbares widerfahren ist und wie er dann trotzdem sich selbst treu geblieben ist unterm Strich. Ja. Sebastian Christ, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für den Besuch im Studio.
Vielen Dank.
Der Journalist und Autor Sebastian Christ über sein neues Buch Auschwitz-Häftling Nummer 2, Otto Küsel, der unbekannte Held des Konzentrationslagers. Dieses Buch ist im Theiss Verlag erschienen und im Buchhandel für 26 €.